Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Ich habe hier zwei ganz besondere Vögel zu Gast, nämlich die Wölfe, die Wolfbrüder, Ede und Schlafke Wolf. Der eine ist der Herr Zwackelmann, den kennt man auch aus der Gegenwart als Punkrocker mit Geschmack und Punkrockerin mit Geschmack. Der Ede Wolf, den kennen Menschen, die ein bisschen älter sind, die sich noch an eine Band namens Schließmuskel erinnern, wo nämlich die beiden Brüder aus Haminkeln, wo immer das liegen mag, mal zusammen gespielt haben. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Hallo Ede, hallo Schlafke.
Ja, guten Abend, Tag.
Ja, grüß dich, hi. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Lösen wir es erstmal auf für die Menschen, die nicht aus NRW kommen. Wo oder was ist Haminkeln? Es klingt wie irgendwas, was man tut, was möglicherweise illegal ist.
Willst du mal, Ede, oder soll ich?
Ja, du wohnst da ja noch, fang an.
Ich wohne da ja noch, ja, genau. Ja, Haminkeln liegt am Niederrhein zwischen Wesel und Bocholt, relativ nahe der holländischen Grenze. Müsste eigentlich, also ist jetzt auch nicht so weit vom Ruhrgebiet entfernt, irgendwie 40 Kilometer von Oberhausen oder 30 Kilometer. Und mittlerweile würde ich doch sagen, ist Haminkeln schon auch ein Begriff.
Man nennt es die grüne Perle vom Niederrhein.
Und ich glaube, Hünxe, das Rupert Rodeo, ist quasi so einmal über die Kuhweide drüber gesprungen, oder?
So fast. Ja, das sind 30 Kilometer, 20, 30 Kilometer entfernt ungefähr. Ich bin ja mal zum Rupert Rodeo mit dem Trecker gefahren.
Echt?
Und das sind, wie gesagt, ja, sind ungefähr 30 Kilometer, ja.
Hast du einen Trecker?
Das war damals die Vollhorstfahrt zu einer Platte. War das die Vollhorstfahrt oder war das der, das war der Kulturbeutel, genau. Da sind wir mit dem Trecker von Marienthal aus zum Ruhrpott Rodeo Hünxe gefahren. Sehr lustige Geschichte.
Bist du Landwirt?
Dann da auf der Hauptbühne spielen direkt, als erste Band.
Ich wiederhole meine Frage, bist du Landwirt oder wieso hast du einen Trecker?
Nee, ich bin kein Landwirt, überhaupt nicht. Nee, das hat ein Kumpel gemacht, der hat uns dahin gefahren.
Klang so, als ob du hier, weißt du, es gibt ja diesen Film, glaube ich, wo irgendein so ein Bauer, so ein 80-Jähriger bis zum Nordpol fährt oder sowas.
Nee, sowas.
Warst du das Rupert Rodeo? Gut. Aber nochmal, Haminkeln. Ich erinnere mich dunkel, vielleicht fangen wir mal damit an, mit meiner Erstbegegnung mit Schließmuskel. Das war irgendwann in den 80ern und damals war ein Genre in Deutschland sehr beliebt und da habe ich letzte Woche noch mit dem Jürgen von Rookie Records drüber gesprochen, der ja einst bei Walter Elf war, urdeutsches Genre namens Funpunk. Da gab es so Bands wie die Goldenen Zitronen und Schließmuskel und die Mimis und auch Schließmuskel und jetzt haben wir noch ein paar andere vergessen. Und da gab es auch mal so eine Festival der Volksmusiktour, ich weiß nicht, wart ihr da nicht auch sogar dabei? Das war auf jeden Fall so mein Kontext, wo ich euch das erste Mal wahrgenommen habe. Was war das für eine Zeit, so, weiß nicht, 85, 86, 87?
Also ich habe den Podcast gehört mit Jürgen und erstmal, das war sehr lehrreich, sehr interessant und auch humorig und interessant mal zu hören, wie der Jürgen das selber wahrgenommen hat. Und während des Podcasts habe ich mich auch gefragt, inwieweit denn diese Funpunk-Kennzeichnung für uns überhaupt zutraf damals. Wenn ich ehrlich bin, haben wir natürlich begonnen, in einer Phase der Auflehnung Musik zu machen, laute, schnelle, aggressive Musik, in Verbindung mit unserer natürlichen Lebensfreude. Also, dass da später mal Funpunk draus werden würde, konnten wir natürlich so nicht ahnen. Es war eigentlich eine Form von Rebellion gegen das Elternhaus, ein Phänomen, was es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Wenn ich versuche oder wenn meine Tochter versuchen würde zu rebellieren, womit? Aber damals war das noch möglich. Also wir hörten die Sex Pistols und mein Vater hörte die späten Streichquartette von Schubert. Und da gab es also eine Trennlinie. Ganz eindeutig.
Ja. Und wir haben es ja auch geschafft, ihn zu provozieren, ne? Unseren alten Oheim.
Ja, er hat auch mal, als wir den Entwurf zu sehen, welch ein Mensch, unserer zweiten LP, auf dem Wohnzimmertisch vergessen hatten, hat er uns einen Marker dran gemacht und da stand drauf: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat 2 Wochen nicht mehr mit uns geredet.
Ja,
sind wir schon voll drin, ne?
Ja, aber was war das?
Sehr lustig. Ich habe das nicht alles gehört von dem Jürgen, weil ich es nicht zeitlich nicht hinbekommen habe. Aber ich fand die Geschichte auch sehr lustig mit Walter Elf, dass die Fanpost gekriegt haben, dass sie so geil und live auf der Bühne waren von irgendwelchen Fans und sich dann herausstellte, dass diese Fans Schließmuskel gesehen hatten. Ne? Das fand ich sehr köstlich.
Endlich hatten sie mal Fanpost bekommen. Kleiner Witz.
Darf ich mal fragen, seid ihr ältere, jüngere Bruder, seid ihr Zwillinge, was auch immer? Wie ist eigentlich euer Verwandtschaftsverhältnis?
Zweieige Zwillinge sind wir, Ede und ich.
Ah ja. Der Reinhard, also der Schlafke, der ist 13 Minuten älter als ich. Und mein Vater war selber ein Zwilling, ein eineiger Zwilling. Und sein Zwillingsbruder hieß Eckehard und er selber hieß Reinhard. Und da meine Mutter in Kindbettdepression lag und mein Vater selber entschlüsste, wie jetzt die Jungs heißen, war so fantasiebegabt, uns die gleiche zu geben, wie sein Zwillingsbruder und er selber. Und deswegen heißen wir Hart und Eckehard. Aber weil man natürlich kreativ war, ist der Ältere, also der Reinhard der 66er-Generation und in der 39er-Generation war der Reinhard der Jüngere. Das ist der einzige Unterschied.
Das hätten wir jetzt auch mal geklärt. Das wollte ich immer fragen, wusste ich nie, siehst du. Dazu ist so ein Podcast da. Wann kam der Punk in euer Leben? Also Jahrgang 66, dann wart ihr 77, wart ihr 11. Das ist jetzt auf dem Land. Kann man, wenn man Glück hat, hat man das dann trotzdem mitgekommen. Aber wahrscheinlich hätte ich das Gefühl, dass mir jetzt ein vorflunkern würde, wenn ihr sagt, dass ihr schon 77 mit der Lederjacke rumgelaufen wärt.
Nee, da haben wir noch The Sweet und Status Quo und Queen gehört. Punk kam, glaube ich, so 1980, 81 nach Hamminkeln, würde ich sagen. So heißt es ja auch in dem neuen Zwackelmann-Song Halleluja Punk, 1980 kamst du in meine Welt. Also das muss so 80, 81 gewesen sein, als wir Punkrock zum ersten Mal gehört haben. Ich weiß doch genau, das waren die Sex Pistols mit Holidays in the Sun. Da dachte ich nur, mein Gott, ey, das ist es. Das ist so unglaublich geil. Allein dieser martialische Anfang und dann auch natürlich die Stimme von Johnny Rotten und so, das hat mich schon direkt umgehauen. Und dich natürlich auch, Ede. Ne?
Da gab es doch noch so kleine so Unfälle, Geschmacksunfälle. Plastik Bertrand mit Sampler Pour Moi und sowas.
Finde ich heute auch noch großartig.
Ich auch. Aber das war natürlich damals kein richtiger Punk. Aber Holidays in the Sun, God Save the Queen war so ein Erweckungserlebnis. Also diese Kraft hat uns damals weggeblasen bis heute.
Und dann wart ihr so die
Mel
beiden...
Mel Sandak,
ja, das war doch dieser Hitparaden-Typ da irgendwie hier.
Der WDR. Hat das, glaube ich, irgendwann gespielt. Ja.
Wart ihr da zu der Zeit dann die beiden lederjackigen, bunthaarigen, spikyhair Punkrock-Zwillinge vom örtlichen Gymnasium oder was wart ihr für Typen?
Nee, das waren wir ja nie. Also wir sind nie so extrem rumgelaufen wie unsere Kumpels, ne? Oder Ede, wir sahen doch immer noch halbwegs zivil aus, glaube ich. Ne? Du hattest ja auch lange Zeit noch deinen berüchtigten Mittelscheitel.
Ja, man trug so Camouflage-Jacken und Doc Martens und ich hatte dann Mittelscheitel. Wäre froh, wenn ich ihn heute noch hätte. Und unsere Kumpels und die Jungs um uns rum, die hatten dann schon rot lackierte Irokesen relativ früh und schlechte Tätowierungen und rochen auch nach Cannabis. Und wir waren immer noch so ein bisschen, wir waren noch mit einem Fuß in der bürgerlichen Welt.
War denn dann, ja, ich meine, Hamminkeln war ja schon eher so das Ende der Welt. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe eine Freundin, die wohnte da in der Ecke. Man kann ja zwar schön wohnen, wenn man ein bisschen älter ist, aber wenn man jung ist, will man da eigentlich nicht tot über dem Zaun hängen. Man sucht ja dann doch in die Nähe der Großstädte. War für euch dann, also es gibt ja, glaube ich, auch eine Bahnlinie, war dann schon der nächste Weg so Richtung Duisburg-Oberhausen, um dann das Ruhrgebiet zu erkunden?
Nein, das war nicht der Arsch der Welt, das war der Mittelpunkt der Welt.
Für euch?
Das war für uns unser Kosmos und das war ja auch, waren unheimlich viele junge Leute, Prolls mit Schnauzbart, die gut Fußball spielten. Da gab es Familien, manche hatten sogar noch vier, fünf Brüder. Da gab es auch was aufs Fressbrett, einfach auf dem Weg zur Pommesbude. Und wir waren ja alle, die wir uns da am Baum, es gibt eine weiße Kirche, da gibt es einen Baum und da haben wir uns gesammelt. Da kam der ganze Abfall Hamminkelns zusammen. Teilweise auch Heimkinder aus Wesel, das war dann die nächstgrößere Stadt. Und wir hatten immer Stress mit dem Prolz, deswegen ist auch peinliche Prolos entstanden. Und wir wurden immer größer und immer asozialer und wir wurden auch immer radikaler, weil wir ja ständig aufs Maul kriechten, weil wir irgendwie Dorfpunks waren. Und irgendwann haben wir mal festgestellt, dass all die, die da am Baum waren, eigentlich Flüchtlingskinder waren. Also wir waren alle Sprösslinge, Abkömmlinge von Leuten, die aus Königsberg oder Stettin kamen. Das heißt, wir waren wirklich so ein bisschen the scum of Hamminkeln City. Heute können wir mit den Einheimischen darüber lachen, haben mit denen super Draht. Das sind super witzige Bauerntypen eben, die mit dem Trecker zum Ruhrpott-Rodeo fahren. Aber damals gab es diese Rivalität und das hielt das Dorf lebendig.
Wobei wir natürlich relativ schnell auch, ich sag mal zum Beispiel Eschhaus in Duisburg oder Stockumer Schule, ne, die ja dieses Jahr ihr 40-Jähriges feiert.
In Förde ist das, oder?
Genau, wo wir auch ja. mit Wackelmann spielen. Das war dann Mitte der 80er schon, haben dann ja auch in der Stockholmer Schule zum Beispiel Jingo de Lange gespielt. Und wir haben da die PA gestellt, was PA in Anführungsstrichen, das war so ein Scheißteil.
Scheißgeschlepper.
Die hatte so unfassbar schwere Boxen, die hatten überhaupt keine Leistung. Das Ding war einfach nur schwer und scheiße. Und diese Anlage haben wir damals hin und wieder bei Punkkonzerten in der Stockholmer Schule den Berlin. Ausgeliehen. Ne? Und ich weiß noch, wie wir da standen mit den Boxen, da haben die festgehalten, damit die nicht von den Leuten irgendwie umgeschmissen werden und so. Das war dann also schon Mitte der 80er, ne? Da ging das dann schon los, würde ich sagen. Ne? Dass wir uns schon dann so ein bisschen rausorientiert haben, auch als wir natürlich mit Schließmuskel angefangen haben, selber Musik zu machen. Das war ja auch schon 84, 83, 84 hatten wir unseren ersten Auftritt.
Wo war der? Dort in Stockholm? Oder?
Der erste Schließmuskelauftritt war ja bei Michael Will, dem späteren Plastikbomb-Macher,
im
Tischtenniskeller.
Zur großen Freude übrigens seiner Eltern.
Großartig. Schon fast 40 Jahre auch.
Aber so die ersten Lieder, die rekurrieren noch auf das, was ich vorhin gesagt habe. Also Schlafke versucht jetzt das weitläufige, weltstädtische von uns da reinzubringen. Das ist uns am Anfang unserer Zeit definitiv nicht gelungen. Ist auch nicht schlimm. Wir hatten doch da so eine Auseinandersetzung mit einem, der hatte einen Kumpel von uns eine Mofa geklaut und so. Und dann ist der Song Klaus E. entstanden. Der war auf unserer ersten Single drauf. Und wir waren wirklich, also wir hätten eigentlich das Buch Dorfpunks schreiben müssen. Das waren wir wirklich. Also, und dann sind wir natürlich aufgrund der Konzerte und aufgrund der Plattenverträge, mit denen wir ja gar nicht gerechnet haben, das hätten es vielleicht auch nicht Schließmuskel genannt, sind wir dann sozusagen ausgeschwärmt in die weite Welt des Punkrock. Damals Anfang, Mitte der 80er Jahre, insbesondere in den autonomen Jugendzentren Süddeutschlands, aber natürlich auch bei uns in der Ecke.
Ja, ich weiß ja, dass ihr dann später eben bei Vibeit unter Vertrag wart. Wie ging es los, dass plötzlich irgendjemand an euch interessiert war und dann, jetzt macht man eine Platte, Wie war das so? Das war ja plötzlich schon die Connection so. Eben, man merkt, da ist was jenseits dieser, ich nenne es mal wieder polemisch, jenseits der Kuhweide. Da ist noch ein Leben da draußen und es gibt nicht nur die Typen, mit denen wir uns aufs Maul hauen am Baum im Dorf, sondern da ist noch ein bisschen mehr. Irgendwie so Punk und Connection und Szene und Network.
Ja, wir haben unser erstes Demo-Tape aufgenommen und das hat sich relativ schnell verbreitet in der Punk-Szene. Wir hatten auch einen Kumpel, der so einen Kassettenversand hatte und irgendwie ist das dann auf Umwegen nach Süddeutschland gekommen und dann hat sich das irgendwie so von selbst ergeben, dass wir diesen Plattenvertrag gekriegt haben mit We Bite Records. Irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das durch Zufall entstanden, ne? Oder, Ede?
Ja, der stand plötzlich vor uns. Ich glaube, in seiner
Thomas
Schwester
Isler.
Damals.
Ne?
Thomas Isler. Und hat uns dann schwäbisch radebrechend erklärt, dass wir jetzt einen Plattenvertrag hätten.
Das war nach einem Konzert, ne? Nach einem Konzert in Süddeutschland, ne? Genau.
Genau. Und Da wir auch, wir hatten ja damals auch so ein bisschen an Fügungen geglaubt und dachten uns, das hat schon alles so seinen Sinn, ja, dann machen wir das jetzt mal. Also kein Mensch von uns wäre auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie ein anderes Label zu suchen. Ne? Schlafgewehr, wir haben einfach gedacht, ja, das machen wir jetzt mal.
Nee, nicht so richtig, nicht so wirklich. Nee.
Also, das hat wir haben auch keine Verträge hinterfragt. Man konnte uns damals mit einer guten Erbsensuppe auch irgendwie besprechen. Das haben wir ja auch. Ja, Jahrzehnte später haben wir unsere ganzen Verlagsrechte abgegeben an einen, der macht eine gute Erbsensuppe. Also geschäftlich waren wir immer ziemlich in Nieten.
Aber man muss natürlich.
Also Bauernschlau ist dann also quasi etwas, was auf euch nicht zutrifft.
Nee. Aber man muss schon sagen, dass die Musik uns auch ganz schön gerettet hat. Irgendwie, man weiß wirklich nicht, was aus uns geworden wäre, wenn wir dieses Ventil nicht gehabt hätten, weil wir waren schon sehr frustriert und wir haben ja auch in unserer Familie da, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist ja auch unser kleiner Bruder, ist ja beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und das war alles sehr schwierig. Unsere Eltern, beide Lehrer. Und dagegen haben wir ja, wie gesagt, wie Ede schon sagte, rebelliert. Und da war die Musik schon echt unheimlich wichtig, glaube ich, für uns, um uns da auszudrücken und einfach, also für mich auch, ich war auch nie so der Sportler. Ich war nicht in dem Fußballverein, so wie Ede. Und ich habe mit den Bauern auch weniger noch zu tun gehabt. Habe mich, glaube ich, noch mehr als Außenseiter gefühlt. Und für mich war das unheimlich wichtig, dass ich da irgendwie auch einen gewissen, ja, dass das auch relativ schnell mit Schließmuskel zumindest ein bisschen erfolgreich wurde und wir da irgendwie unsere Ecke gefunden hatten. Die Musik hatte etwas sehr Versöhnliches. Also diese Rivalitäten, die ich vorhin angedeutet habe, und Animositäten wurden plötzlich völlig ausgeblendet. Die Leute, die uns vorher abgelehnt hatten, da waren wir so 18, 19, standen dann plötzlich mit ihrem Nackenspoiler und ihrem Schnauzbart bei uns vor der Bühne, was uns natürlich erheiterte. Und aus Feinden wurden Freunde. Also wir waren plötzlich akzeptiert. Ich bin ja damals noch zum Gymnasium da in der Oberstufe gegangen und plötzlich war man wer. Auch Mädels wurden auf einen aufmerksam und so. Plötzlich wurde alles zum Selbstläufer. Wir kriegten Zuschriften von Fans, die unsere Texte im Deutschunterricht durchnahmen und so, bis sich dann rausstellte, das war eigentlich von Heinrich Heine, aber egal. Also wir hatten plötzlich, ja, so im begrenzten Rahmen Erfolg und Anerkennung. Das, was im Elternhaus komplett fehlte. Wir waren ja im Grunde genommen, unser Elternhaus war, uns jetzt mal vorsichtig zu umschreiben, etwas kalt.
Also war das schon, ja, das erzählen ja viele Leute, dass Punk für sie einfach so ein, ja, so eine Zuflucht war, einfach so ein Paralleluniversum, in dem man einfach, ja, Gleichgesinnte fand, so eine Art von Erfüllung, alles, was so an positive Eigenschaften kommt, da hat man seine Freunde gefunden, Ersatzfamilie, könnte man beinahe sagen.
Ja, definitiv. Und jeder konnte da ja auch, der eine hat eben, wie gesagt, ein Fanzine gemacht, Michael Wilde damals. Wir haben uns auf die Musik konzentriert. Dann gab es natürlich auch immer Punks, die dieses Punk-Leben natürlich viel exzessiver auch noch betrieben haben als wir. Viele von damals leben ja auch gar nicht mehr. Ne? Haben sich, was weiß ich, ganz viele, auch unser Schlagzeuger, der Ticht, was man heute gar nicht glauben mag, ist ja auch nach Berlin ausgewandert und ist zum Glück relativ früh wieder zurückgekommen, sodass wir dann, dass unser Schlagzeuger zum Glück wieder dabei, wieder an Bord war. Ich weiß nicht, wenn der da geblieben wäre, was da aus uns geworden wäre, aber viele sind auch in Berlin geblieben und sind auf Heroin gekommen und alles Mögliche. Und das war bei uns zum Glück nicht so extrem, obwohl wir natürlich auch immer wieder auch mit Drogen und allem Möglichen natürlich konfrontiert wurden. Aber wir hatten da jetzt durch die Musik auch dann irgendwie auch was anderes Nettes gefunden.
Also das, was du gerade gesagt hast, das mit der Familie und diesem heimeligen Gefühl, das trifft es absolut auf den Punkt. Es war natürlich keine menschliche Nähe und Heimeligkeit, wie man sie sich heute vielleicht vorstellen würde. Also wenn einer Geburtstag hatte, dann hat er irgendwie eine gebrauchte Unterhose gekriegt oder eine verfaulte Banane.
Vollgepiste an die Borg. Schallplatte.
Tatsächlich hat man eine vollgepiste an die Boxing gekriegt. So. Also wir waren, also es jetzt, also die Herzenswärme haben wir nicht ausgestrahlt im unmittelbaren Umgang. Wir haben auch gegenseitig, also durchaus auch verbal.
Echt ekelhaft fertig.
Ekelhaft fertig gemacht.
Es war nicht schön.
Also das
wenn
war,
ich da dran zurückdenke, wie wir uns da damals behandelt haben, also
nicht voneinander.
In der Band, aber so die ganze Clique und so.
Ja.
Das war schon echt hart an der Grenze und ich würde es heute natürlich anders machen, aber irgendwie hat uns das auch natürlich geprägt. Ne? Das war schon echt manchmal echt fies.
Ja, das war auch manchmal auch nicht so ganz ungefährlich und Freunde konnten dann auch in dieser Szene plötzlich so umkippen. Plötzlich hatte man da irgendwie eine Situation, wo einer dann plötzlich so austilte und so. Ich glaube, den Wert dieser Freundschaften, die daraus erwachsen sind, das ist uns erst Jahre später aufgegangen.
Das ist jetzt verwegen und in diesen Zeiten vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der beste Vergleich, aber trotzdem, es ist, und das ist auch total so Männer-Ding jetzt mäßig. Gut, Frauen haben es vielleicht in anderer Weise erlebt, aber im Grunde ist es eine Geschichte, wie sie viele Leute eben, okay, die einen erzählen sowas vom Sportverein, die anderen erzählen es von irgendeinem Militär-Background. So die Jungs, mit denen ich da beim Bund war, mit denen ich da, weiß der Teufel, wo irgendwie aktiv war. Ist auf jeden Fall so eine Nummer, die zusammenschweißt. Und auch wenn ihr jetzt sagt, das war so on the verge of mobbing, also wirklich so die Grenze des Mobbings und das sie wechselseitig kaputt machen, schon krass, aber im Grunde ist es halt dieses Male Bonding, wie man immer so schön sagt, ist einerseits negativ, aber Jahre später erinnerst du dich halt nur noch an die guten Sachen und dann ist es halt eine positive Sache. Muss man vielleicht einfach so akzeptieren, dass man zum Glück das Negative ausblendet und das Positive dann so erhalten bleibt.
Aber wie du gerade auch ansprachst schon, Joachim, da fehlt die Frauen, die fehlten da. Die fehlten da einfach definitiv in dieser Szene. Ne? Jetzt gerade dieses Thema, ich habe schon die Befürchtung, dass du mich darauf ansprichst, aber die fehlten damals. Und ich muss sagen, ich fand das auch immer irgendwie schade, dass da so wenig Frauen sich in der Punk-Szene aufgehalten haben. Und das hat die Sache, glaube ich, auch so ruppig gemacht. Und dann in der Band selber mit vielen Leuten ist das natürlich dann auch nochmal besonders schwierig, wenn man dann auch unter einem gewissen Druck steht. Und jetzt beim Festival der Volksmusik, dann haben wir mit den Mimis und Brieftauben jeden Abend plötzlich vor 1000 Leuten gespielt und so. Und das war natürlich auch echt manchmal ganz schön schwierig. Ne? Und dann der Alkohol immer dabei und diese Exzesse. Und das war auch natürlich auch unglaublich witzig und unterhaltsam. Ne? Aber ich muss es nicht noch, möchte es nicht nochmal durchleben, ehrlich gesagt.
Also ist das mit dem Mailbonding? Das mit dem Mailbonding finde ich sehr spannend und ich glaube, das trifft sehr gut, diese Art von dieses Gemeinschaftsgefühl, das auch vielleicht aus einer gewissen Rivalität erwächst oder aus so einem subkulturellen Kontext. Als wir in Berlin waren, habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, mit der ich dann auch zusammen war, mit der ich heute noch gut befreundet bin, die Leistungssportlerin war in der DDR. Die war so eine der besten 400-Meter-Hürdenläuferinnen, hat mit Katrin Krabbe zusammen trainiert und so. Und die machte damals in Potsdam das Catering. Und als Ute uns kennengelernt hat, hat sie gesagt, ich fühle mich bei euch beheimatet, weil ihr genau so ein Zusammengehörigkeitsgefühl habt, wie wir damals in der Leichtathletikgruppe über Jahrzehnte. Ja, also nur zur Vorstellung, die Mutter von der Ute ist irgendwann mal nach Schwerin gefahren in so eine Sporthalle und hat dann gesehen, wie ihre vielleicht 10-jährige Tochter LKW-Reifen durch die Halle zieht. Ja, also die war wirklich in diesem Leistungskader der DDR. Und als die uns kennengelernt hat, hat die gesagt, ich fühle mich bei euch irgendwie heimisch. Das hat mir natürlich auch zu denken gegeben. Ich habe gesagt, also so schnell bin ich nicht über 400 Meter. Aber über 1000 Meter war trotzdem nicht schlecht, ne, Schlafke?
Die fand mich doch erst interessanter als dich, ne? Oder?
Sie hat mir eine Riesenszene gemacht, weil wir hatten damals noch Ähnlichkeit. Da kamst du zum Catering und hast sie überhaupt nicht beachtet. Und ich hatte vorher mit ihr geflirtet. Und dann kam ich wieder und dann hat sie gesagt, du Arsch, du arroganter Westwichser und so. Aber irgendwann kamst du um die Ecke und dann hat sie gesehen, es gibt zwei davon. Ne? Damals hatten wir noch Ähnlichkeit. Damals sahst du noch jünger aus.
Dankeschön. Ist ja, zum Glück ist das, man sieht uns ja nicht, ne? Das ist ja nur eine Tonaufzeichnung hier, ne?
Aber diese Zwillingsbruder-Nummer, war das für euch, wart ihr ja immer so, wie sagt man denn so, wie Pech und Schwefel oder habt ihr euch auch als Brüder mal in die Haare bekommen? Also mein Bruder ist 4 Jahre jünger als ich. im Grunde war so ein Bruder im Zweifelsfall gut, gerade wenn er jünger war, immer eher so eine Last. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Zwillingsbruder-Erfahrung ist, wenn man dann auch noch eben nicht wirklich ein separates Leben hat, sondern auch noch gemeinsam eine Band. Das kann ja so Himmel und Hölle gleichzeitig sein.
Das war's, definitiv. Also wir haben uns natürlich auch fürchterlich gefetzt und das war nicht immer einfach, ne, mit uns beiden. Das hat sich auch, glaube ich, erst mit den Jahren irgendwie alles entspannt und auch seitdem wir nicht mehr zusammen in einer Band spielen. Ich habe auch das Verhältnis zu Böckler zum Beispiel, zu unserem alten Bassmann oder auch zu Techt, ist insgesamt entspannter geworden, seitdem wir nicht mehr in einer Band spielen. Ne? Also das, der Druck ist rausgenommen, der ist so ein bisschen raus. Und das ist auch irgendwie sehr schön, glaube ich, oder?
Du warst ein bisschen der Liam und ich war der Noel. Na, ist natürlich Quatsch. Also wir haben uns tatsächlich als junge Männer, glaube ich, nicht gut behandelt. Da ist die, ich glaube, ich will da nicht zu viel jetzt raushauen, aber ich glaube, die familiäre Belastung, die Aggression innerhalb der Familie, die enorm war. Also wir waren wirklich in einem es gab durchaus Anzeichen von Psychoterror. Und das hat natürlich auf uns abgefärbt. Aber je älter wir wurden, desto mehr haben wir gemerkt, dass wir auch eine ähnliche Vorstellung haben von Musik. Wir wollten Hits schreiben, wir wollten nicht immer so diskutieren. Wir wollten auch ein bisschen gemäßigt und auch ja vielleicht ein bisschen sortiert, diszipliniert an die Sache rangehen an manchen Stellen und auch mal Entscheidungen treffen und nicht mal rumbaldovern. Dann haben wir gemerkt, wir kommen uns eigentlich von der Mentalität her, sind wir uns eben doch sehr ähnlich. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr entspannt. Außerdem haben wir künstlerisch sehr gut zusammengearbeitet. Schlappke hatte einen Text, wir beide waren ja die Motoren. Das darf man ja ruhig so sagen. Also die musikalischen Motoren von Schließmuskel. Und insofern hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich würde das gar nicht so, so wie du das eingeschätzt hast, als Evolution. Wir haben uns eigentlich dann immer mehr aufeinander zubewegt und vielleicht dann auch gemeinsam gemerkt, dass es dann irgendwann Zeit war, ins bürgerliche Leben abzudriften.
Da kommen wir gleich noch dazu. An Schließmuskel habe ich immer geschätzt, dass das eine Band war, die sehr melodiös, also nicht dieses brutale, harte, knüppelig von Punk, sondern ihr hattet immer so eine, so den, wie man so schön sagt, den Schalk im Nacken irgendwie. Also es war immer, da war immer so ein, also so eigentlich, wie ich jetzt speziell dich, Ede, so erlebe, auch in deinen Fernsehbeiträgen, das ist erstaunlicherweise, da kommen wir gleich drauf, das ist schon so, genauso habe ich auch die Band immer erlebt. Also immer so mit einem immer Späßchen machen irgendwie, wie man hier im Ruhrgebiet so schön sagt. Und da passt ja die Musik dazu und auch von den Texten her. Das wäre jetzt, so weit bin ich jetzt im Vorfeld nicht in die Analyse eingestiegen. Ich könnte jetzt nicht sagen, der eine Text total introvertiert und so, aber im Grunde war das halt immer, dieses Fun-Punk, also dieses lockere, leichte, beinahe schon schlagereske. Das war ja das, was euch ausgezeichnet hat. Also wo kam dieser Spaß am Unterhalten? Wo kam der her? Vielleicht ist das jetzt mal die Frage.
Ich denke, das kam auch von unserem Vater, der ja auch einen grandiosen Humor hatte. Ne? So schwierig wie er auch war, hat er uns irgendwie auch einen ziemlich bekloppten Humor vermittelt. Und natürlich auch, ich sag mal, dass die Musik, die wir gehört haben, die Musik, die man als Kind hört zum Beispiel, die prägt einen ja doch sehr. Und das waren natürlich die Beatles und Simon Garfunkel und Udo Jürgens. Die alten Udo-Sachen aus den 60ern sind auch heute noch großartig, finde ich. Und das hat uns natürlich beeinflusst. Dann kam irgendwann der Punk dazu, der uns dazu gebracht hat, selber Krach zu machen. Aber natürlich waren die Beatles auch immer noch in unserem Herzen drin, wie das ja bei vielen alten englischen Punkbands ja auch der Fall ist. Ich glaube, diese Bands, so Undertones oder Buzzcocks, die waren ja eigentlich viel traditioneller, als man sich das vorstellt, glaube ich. Ne? Und die haben natürlich auch, als die ihre ersten Platten aufgenommen haben, mit totalen Koryphäen dann im Studio auch gar zusammengearbeitet. Ne? Da steckte schon viel mehr Handwerk dahinter, als man, glaube ich, als so mancher meint. Ne?
Ich glaube, eine ganz einfache Erklärung ist auch, ich würde mich da hundertprozentig anschließen, wir konnten singen. Also wir konnten ja auch mehrstimmig singen. Und Böckler kam noch dazu als Troubadour, wenn der zum Beispiel, wenn wir im Hotel waren und Böckler hat unter der Dusche Opernarien gesungen, dann hast du das im ganzen Haus gehört. Wir haben teilweise Tränen gelacht. Und Böckler hat ja dieses Eunuchida auch so ein bisschen. Der wirkt ja immer leicht, so ein bisschen Hoden amputiert in dieser zweiten, dritten Stimme. Also, dass wir es konnten, haben wir dann ja auch erst mit Schließmuskel gemerkt, dass wir ein bisschen singen konnten, dass wir im Studio mehrstimmig arbeiten. Und wir hatten halt Freude an schlagfertigen Witzen, an Schnelligkeit, an Absurdität. Das wurde uns auch bedingt in die Wiege gelegt. Und ich glaube, der Kernaspekt des Ganzen ist, eigentlich war uns immer klar, dass wir mal vernünftig werden mussten. Also Schließmuskel war sozusagen die Möglichkeit, die Pubertät in einen imaginären Zeitpunkt nach hinten auszudehnen. Wir wollten der Selbstverantwortung, der Ernsthaftigkeit auch ein bisschen entrinnen. Das war uns relativ früh klar. Also wir wussten, es würden mal andere Zeiten kommen, wenn nicht irgendwie ein Major-Deal kommen würde oder Schlafgewirr bei den Hosen einsteigen oder was auch immer. Nein, aber uns war klar, irgendwann kommen ernste Zeiten. Und bis dahin wollten wir Spaß haben. Es war so ein unterbewusstes Aufbegehren. Und und sicherlich hatte das auch was damit zu tun. Natürlich, klar, dass die Konstellation eben mit Böckler und auch mit Techt unglaublich viel Lachen erbrachte. Also ich habe Asthma, ich bin Asthmatiker. Wie oft musste ich Spray nehmen, weil ich einfach keine Luft mehr gekriegt habe vor Lachen.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja wirklich unfassbar viel gelacht. Und das war auch für unsere Mitmenschen, ja, also die Leute, die mit uns zu tun hatten, wie zum Beispiel der Thomas Isler, war das echt ein Horror. Der ist auch wirklich, der ist Flucht, der hat, irgendwann wollte der mal Böckler in einem Tonstudio in Hildesheim, wollte der mit dem zum Krankenhaus fahren, weil er an dem Tag so fürchterlich gefurzt hat in diesem Studio. Und wir natürlich auch immer nur gelacht haben. Also es kam zu schrecklichen Szenen irgendwie. Wir waren wirklich für unsere Mitmenschen auch wirklich manchmal eine Folter. Und das hat uns auch natürlich hier und da geschadet. Ne? Wir waren auch noch natürlich schlechter organisiert als die Hosen. Jetzt als die Toten Hosen meinetwegen oder die Ärzte oder so. Bei uns ist das immer total ausgeartet. Und auch wie die Ärzte das manchmal auch auf der Bühne machen, auch zu viel, finde ich. Ne? Und bei uns war das auch so. Das konnte dann auch nicht jeder so nachvollziehen.
Als wir da vor den Hosen gespielt haben, wir da mit unseren lächerlichen Plastiktüten und kaputten Kabeln ankamen und wir waren taktisch und strategisch für die Musikindustrie noch nicht bereit, sage ich jetzt mal. Also wir waren dermaßen intuitiv und alles, was irgendwie, wenn Leute gesagt haben, ihr seid ja kommerziell oder so, wir wussten gar nicht, was das ist, glaube ich. Also wir haben so viele Fehler begangen auf dem Weg nach oben. Deswegen sind wir da auch nie angekommen.
Ja, wobei ich sag mal, wenn es drauf ankam, wenn wir dann vor den Hosen gespielt haben, dann konnten wir das doch irgendwie ganz gut durchziehen. Ne?
Ja, wenn uns jemand gesagt hat, ihr trinkt jetzt 2 Stunden nichts, also da muss da einer sein und sagen, jetzt bis 21.30 Uhr trinkt ihr nichts. Die Hosen haben ja sogar eine eigene Security abgestellt, damit wir nicht an ihren Kühlschrank gehen und so. Also das war schon bekannt, dass wir nicht so ganz reinspucken. Weißt du das noch?
Dieser ja, klar. Ich weiß noch, wie Campino mit seinem... Da kam der in den Backstage-Bereich mit einem Müllsack, wo er seine ganzen Klamotten drin hatte.
Ne? Auch nicht viel besser als wir.
Ja, ja, klar. Und du hast ihn direkt angemacht. Ey, kannst du dir nicht mal eine vernünftige Sporttasche leisten? Ne? Hast du so aus Spaß gesagt. Das kam natürlich jetzt auch nicht so gut an. Ne?
Und zu dir hat er gesagt, da kamst du da rein, hat er gesagt, ach, da kommen die Dorfpunks aus Haminkel. Da hast du gesagt, Schnauze-Millionär. Und alle haben laut, ja, du hast gesagt, Schnauze-Millionär. Wir haben so gelacht. Campino übrigens auch. Frech von dir. Doch, das war schlagfertig. Schnauze-Millionär, war ganz lässig. Und dann, wir haben es super verstanden, also davon jetzt mal abgesehen. Also das war ja auch diese Form von etwas zugespitzten Humor, was aber auch funktionierte.
Ja, die Toten Hosen. Wann war das denn, dass wir das mal räumlich und zeitlich einordnen können? Dieser legendäre Hosen-Gig.
Das muss so, wir hatten ja 3 Konzerte, haben wir mit denen gemacht. Irgendwie 92 gewesen sein und dann nochmal 94, oder, Ede?
Kann das sein? Nein, es war 91, es war in Coesfeld in der Fabrik, in Düsseldorf im Rheingoldsaal und in Bochum in der Zeche. Es muss 91, 92 gewesen sein, weil Faust ja, war ja unser 5. Mann, unser Mixer, der 6. Mann der Toten Hosen war. Und ich meine, da war irgendeiner ausgefallen oder so, ich weiß nicht, The Who oder die Manic Street Preachers, keine Ahnung. Und dann haben die uns angerufen und dann sind wir da aufgeschlagen. Der erste Gig war in Coesfeld in der Fabrik.
Das war am 30.06.1991. Ich habe hier das alte Schließmuskel-Fanzine hier in der Hand.
Okay.
In Coesfeld in der Fabrik.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hattest gerade, und jetzt erhöhen wir einfach mal die Einschaltquoten für das Ganze, das kann ich nämlich dann schön bei dem Podcast mit reinschreiben. Es geht ja auch um die Toten Hosen, um Faust, legendäre Gestalt. Mir fällt es natürlich jetzt genau ein, dass bei allen Konzerten, wo ich euch damals gesehen habe, ihr habt auch mal auf einer der legendären Ochsboot-Paarfahrten gespielt, auf dem Rhein-Herne-Kanal, auf der Santa Monica 2. und da war natürlich Faust mit dabei. Und Faust war dann, er ist ja leider vor einigen Jahren verstorben. Wo kam diese Toten-Hosen-Connection her mit über diesen Faust? Was war das für ein Typ und wo ist er euch zugelaufen? Wie ist er in Hosen zugelaufen? Die Story brauchen wir jetzt natürlich mal.
Irgendwie haben wir den aufgegabelt, ich glaube auch in einer Zeche in Bochum. Ja. Ne, da haben wir den an, da saß der irgendwie und dann haben wir den angequatscht, ne, oder?
Da haben wir den gefragt, ob er uns mixen könnte. Da hat er so hochgeguckt, hat gesagt, wer seid ihr, Schließmuskel? Das ist doch diese Studentenband. Wann habt ihr nächsten Gig? Oh, das war's.
Ihr Lutscher.
Ihr kleinen Lutscher.
Faust, man muss mal dazu sagen, war eine sehr imposante Gestalt, also von einer gewissen Leibesfülle. Und also ich denke, jeder, der den einmal wer immer den einmal gesehen hat, wusste so, ach, okay, was ist das für eine Type?
Von Faust stammt der legendäre Spruch: Man kann alles essen, wenn man genug Maggi und Ketchup hat. Das habe ich bis heute beherzigt. Und Faust war zusammen mit Tacken, er hatte ja noch einen Kumpel, den Holger Pfennig. Faust hoch ungefähr so, ich schätze, 130 Kilo und Tacken nochmal so 170 Kilo. Der macht bei uns Security. Und ich weiß noch, wir sind mal in Haminkeln vom Hof gefahren in Fausts blauen Mercedes-Bus, der auch auf vielen Toten Hosen Fotos auch, glaube ich, irgendwie vorkommt. Und irgendwie in Höhe von Hünxe platzte die Frontscheibe. Und in 1000 Splittern knallten diese Glasscherben in unsere Gesichter. Und ich weiß noch, wir Studenten, wir jammerten und Faust und Tacken, diese Riesenkerle, machten so, schüttelten sich nur so und Faust drehte sich um und sagte, jetzt gibt's mal frische Luft, ihr kleinen Lutscher. Ja, so war der Einstieg für diese Tour. Und das waren Originale, das sind Typen gewesen, die es, glaube ich, heute so gar nicht mehr so viel gibt.
Ja, Faust hat ja auch wirklich kompromisslos gelebt. Was, ich sag mal, Drogen angeht und so weiter, das haben wir natürlich immer unmittelbar mitbekommen und das war schon sehr heftig, wie der Faust unterwegs war. Aber er war auch natürlich irgendwo ein großartiger Mensch auch von einer, ich meine, der hatte natürlich immer irgendwie, hat der gerne mal so rumgeprollt, aber der hatte irgendwie ein wirklich großartiges Herz und war schon irgendwo echt ein großartiger Typ.
Ja, der hat einem auch Sachen möglich gemacht. Ich weiß noch, ich war mal ziemlich pleite, so Mitte der 90er. Und dann hat er mir einen Job besorgt als Fahrer bei den Toten Hosen. Also dann war ich dann der Fahrer in Stuttgart der Manic Street Preachers. Das war total lustig. Und Faust war dann immer dabei. Und Faust und die Hosen waren ja eine ganz andere Community als wir. Die haben sich vorm Auftritt in den Arm genommen. Die haben sich gegenseitig Mut gemacht. Die haben nicht sich blöde Sprüche reingetütet, sondern die waren richtig, wie soll ich das so beschreiben? Ich habe das später in der Kunstszene auch erlebt, dass Menschen positiv aufeinander zugehen. Wo wir uns mit Schließmuskeln so angefrötzelt haben oder auch uns ins Absurde verstiegen, haben die wirklich, also bei den Hosen war das so ein richtiger klassischer Teamgeist. Und als ich Fahrer für die und habe auch Vorbands gefahren und so, da gab es natürlich unendlich witzige Situationen auch. Zum Beispiel habe ich mal eine Band angesprochen in Stuttgart-Longhorn, wollte die Manic Street Preachers abholen, aber ich habe Guns N' Roses angelabert. Also ist kein Witz. Ich habe dann gesagt, you're a member of a rock'n'roll band? Und der Typ sagte, no, yes. Ich sage, Manic Street Preachers? Und er so, no, Guns N' Roses. Da hatte ich Slash angelabert. Die spielten nämlich ein paar Tage später. Und dann irgendwann kamen so Typen, da hatten sie, glaube ich, gerade ihren zweiten Gitarristen da verloren. Der ist ja irgendwie in England leider schrecklich von Schlippen, Klippen gestürzt. Man weiß nicht genau, wo der geblieben ist. Und dann kamen diese fantastischen, hochsympathischen, übertalentierten Musiker mir entgegen. Und ich bin da mit denen durch die Gegend gefahren. Und ich weiß noch, als sie zu Motorcycle Emptiness das Video gesehen haben, also die Produktionsfirma kam mit dem Video, da war ich dabei, als die zum ersten Mal ihr Video gesehen haben. Das ist dieses Motorcycle Emptiness, dieser Riesenhit von den Manic Street Preachers in Tokio mit diesen Regenschirmen. Und ich weiß noch, dass der Sänger da vor Rührung geweint hat. Ausgerechnet, ich stand dann daneben. Aber es war köstlich.
Also hast du ihn immer nicht ausgelacht? Hast du zumindest das hingekriegt?
Das habe ich hingekriegt, auf jeden Fall.
Also ganz cool, weil wir nicht dabei waren. Ne?
Genau.
Wenn die anderen alle dabei gewesen wären, hättet ihr denn ausgelacht oder was?
Bestimmt.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, damals waren wir schon so weit. Da waren wir schon ein bisschen weicher und so. Mhm. Also manchmal waren wir auch alleine unterwegs, da waren wir vielleicht auch erträglich.
Mhm. Wie ging denn diese Schließmuskelgeschichte dann so fürs erste Mal irgendwie zu Ende? Weil irgendwann, ich weiß nicht, ob es so ein hartes Ende gab, aber irgendwie, ja, wie weit? Gut, die haben dann irgendwie Ende der 90er so final die Segel gestrichen, aber irgendwie war dann, ja, Schließmuskel, das war halt überhaupt dieser ganze Funpunk, der sich dann noch ein bisschen so in die 90er reingerettet hat, aber dann kam ja Grunge und so weiter und irgendwann war das halt nicht mehr. Wann war es?
Ja, das war bei uns eher so ein schleichender Tod. Das ging über Jahre, zog sich das und ich sag mal, der mäßige Erfolg, den wir hatten, der wurde dann noch weniger und mit den Plattenverkäufen lief das auch nicht so. Rebite gab es nicht mehr. Wir mussten uns dann andere Labels suchen und so. Wir haben dann auch noch mal versucht, irgendwie, dann stand ein Major-Deal im Raum und ich weiß nicht, wie oft wir irgendwelche Konzerte gegeben haben für irgendwelche Menschen von EMI oder was weiß ich, die dann nicht
kamen. Talent Scout heißen oder, diese Leute. Ne, A&R, ja, Talent Scout, whatever.
A&R Manager.
Ja, fürchterlich. Haben auch natürlich auch immer noch tolle Sachen erlebt irgendwie. Aufgelöst haben wir uns dann wirklich erst 2000, ne, war das, glaube ich?
2001, ne? Da haben wir das letzte Konzert mit den Kassierern in Oberhausen gespielt. Das weiß ich doch. Ich meine,
das ist nicht ein Blumenkamp, dieser Auftritt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich weiß noch, ich habe Tichti, unseren Schlagzeuger, gefragt. Ich habe gesagt, Tichti, was machen wir denn jetzt, wenn wir die Band nicht mehr haben? Da hat er gesagt, dann treffen wir uns einfach wieder so zum Saufen.
Da war doch noch diese legendäre Geschichte, wie wir mit deinem BMW irgendwie auf der Autobahn stehen geblieben sind. Weißt du das noch? Da haben wir uns noch auf die Fresse gehauen, ne?
Das weiß ich noch.
Und dann habe ich noch meine Tasche, meine legendäre Aktentasche, meine Landarzttasche, habe ich da irgendwie auf einem Rastplatz stehen lassen. Und dann sind wir besoffen, unser Fahrer war natürlich auch alkoholisiert, sind wir mit diesem BMW losgefahren. Mir ist eingefallen, dass ich meine Tasche da habe stehen lassen. Dann sind wir wieder zurückgefahren.
So. Du hast mir plötzlich aufs Maul, du hast mir plötzlich, ich muss dazu sagen, Schlafke war mal ein ganz guter Boxer. Du hast mal, das war, glaube ich, das letzte Konzert, da hast du mir irgendwie einfach ein paar in die Fresse gehauen. Und dann unser Kühni, Markus Kühnapfel, der dabei war, glaube ich, auch fuhr.
Nenn doch keine Namen hier, Mensch.
Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, der ist dann, weil er das so scheiße fand, dass wir uns an die Köppe gekriegt haben, auf den Mittelstreifen dieser vielbefahrenen Autobahn gegangen, um zu schmollen, damit wir aufhören, uns gegenseitig. Und kurz danach haben wir uns wieder versöhnt. Ich glaube, ich hatte frisches Bier. Dann haben wir wieder Bier getrunken. Dann hast du da deine Tasche stehen lassen und so. Also, es war dermaßen irrsinnig. Wir waren ja auch total voll. Die Strandhaubitzen. Vorher hast du noch, glaube ich, bei dem Penisvergleich mit dem Wölfi von den Kassierern, glaube ich, noch gewonnen. Da gab es dann noch ein Publikumsvoting. Mhm. Das war unser letzter Sieg, war der Penisvergleich, den du gewonnen hattest. Auf der Also wirklich ruhmreich. Aber das ist wahr. Es sind keine gefakten Geschichten. Das hat sich so zugetragen. Man glaubt es kaum. Der arme Joachim musste sich das alles anhören.
Erstaunlich, aber so steht es geschrieben. Aber ich habe dann auch eine Ox, ich habe mal in unserem Ox-Archiv nachgeschaut und fand dann eine Meldung. Ich glaube, es war 2009 bei dem Force Attack Festival. Standet ihr dann plötzlich auf dem Billing? Habt ihr da auch wirklich gespielt oder stand das nur drauf?
Legendär, haben wir super gespielt. Da gibt es Videos von Urlaub in der Tiefflugschneise mit so einer Fischaugenkamera und so. Total geil. Also wir haben gezockt wie die Großen.
Aber da war doch, das, war ja, das war doch, nee, das war doch, da war doch die legendäre Geschichte. Wir fangen an, spielen den ersten Song, spielen den zweiten Song und beim dritten Song, weiß ich nicht, reißt unserem Bassmann, dem Böckler, die Bassseite, eine Bassseite. Und dann standen wir, die Leute waren
heiß, außer
Rand und Frittenfett. Und der Idiot hatte keine Ersatzseiten dabei. Ne? Und dann mussten wir da noch durch die Gegend rennen und nach einer Bassseite fahren und haben tatsächlich irgendwann nach 10 Minuten ein Teil auftreiben können und dann ging es weiter. Ne?
Und typisch Böckler, er hat dann, statt sich um seine Bassseite zu kümmern, hat er sich ans Mikro gestellt und hat gesungen: Gern habe ich die Frauen geküsst, immer nur lächeln. Böckler hat ja immer diese Opernarien dann geschmettert, Operetten auch und so. Böckler war ja, das muss man auch nochmal dazu sagen, Böckler kam aus einer anderen Ecke. Wir haben ja gesagt, Böckler ist irgendwie in der neuen Revue versackt. Böckler war irgendwie, wir haben immer so witzig, und Böckler kam irgendwie aus so einer, wie soll man das beschreiben? Das war eine Mischung aus Roger Whittaker und und was hatte ich gerade noch? Ich hatte da gerade noch was. Und Heintje oder so.
Heintje. Ich dachte Dead Kennedys.
Ja.
Jello Biafra. Man hatte auch ein Tremolo, ja.
Mhm.
Also das war dann,
sollte man noch,
ja. War das dann das,
Entschuldigung.
War das dann das einmalige Reunion-Dingens? Habt ihr nochmal was gemacht?
Wir haben mal Punk im Pott nochmal gespielt. Punk im Pott.
Okay.
Das war auch richtig geil. Also wir waren wie so ein alter Trecker, so wie wir beim Trecker anlassen und wir fahren. Also, das war schon, nur irgendwann hat dann jetzt eine Reunion von der Reunion, wäre jetzt nicht mehr möglich, weil unser Schlagzeuger Tichti, Helmut Tettmeier, sein Schlagzeug gegen einen Kicker eingetauscht hat. Wobei, er hat noch ein Schlagzeug im Kicker. Ein Flipper, Entschuldigung, natürlich. Entschuldigung, ein Flipper. Also ich würde auch noch mal zocken und Böckler auch. Schlafke ist nicht so begeistert, aber Tichti hat irgendwie keinen Bock mehr. Also, und da wir keine Lust haben, mit irgendwie Fremdschlagzeugern da zu agieren, vielleicht mal mit einer Schlagzeugerin, dann wäre das vielleicht mal was anderes.
Ist es einfach so, dass das irgendwann irgendwas wirklich vorbei ist? Habt ihr damit abgeschlossen? Oder ist es halt schon noch so ein Ding, wo gerade jetzt, wenn ihr redet ja mit so einer totalen, eigentlich total viel Spaß und einer totalen Begeisterung immer noch davon. Muss sowas irgendwann vorbei sein oder muss es einfach auch, eigentlich auch nicht wirklich vorbei sein? Man kann sich einfach mal offen lassen.
Also für mich ist das ja auch alles gar nicht so schlimm gewesen, weil ich ja mit Zwackelmann dann auch relativ zeitig angefangen habe, zwischendurch noch die Kinskis gemacht habe. Ich war ja immer sehr aktiv und für mich stand immer fest, dass ich weiter Musik mache. Und ich hatte auch schon zu Schließmuskelzeiten angefangen, Songs zu schreiben, die ich hätte unmöglich alle bei Schließmuskel unterbringen können. Und ja, also insofern war das für mich nicht so schwierig. Ne? Ede ist ja dann zum Fernsehen gegangen und konnte sich da ja auch immer weiter verwirklichen auch. Ist ja auch so ein bisschen was wie Musik machen. Und ich glaube, deshalb war das auch nicht so schwierig für ihn. Techt hat dann bei Zwackelmann ganz lange Zeit Schlagzeug gespielt, ne? Musste weiterarbeiten, ne? Obwohl er eigentlich sowas gar nicht so gerne macht.
Und Böckler war mit Andrea Berger auf Tour.
Ja, ich meine, Böckler hat ja auch weiter Musik gemacht und macht da heute noch, spielt in diversen Coverbands und so weiter. Und also war das nicht ganz so dramatisch. Mir kam das auch so vor, auch hätten wir künstlerisch auch alles gesagt irgendwie. Und das war für mich, war das eigentlich die ganze Sache schon irgendwo abgeschlossen.
Ich habe angefangen es gibt ja so, es gibt ja so alte, Entschuldigung, wenn ich den Begriff alt verwende, aber so Comedians, hat man gesagt, Kabarettist, wie auch immer, wo du das Gefühl hast, okay, die Leute irgendwann machen sie halt immer noch die gleichen alten Witze und wo du sagen konntest, hey, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 20 Jahren fand ich das ja noch witzig, aber jetzt irgendwie so, that joke isn't funny anymore. War das so ein Punkt für euch, wo er sagte, so, ich meine, die Lokalmatadore, ja, die rumpeln so vor sich hin, aber die Kassierer gibt es immer noch. Das ist ja jetzt so von der regionalen Verbundenheit, wo ich jetzt mal Bands, die ich einfach mit euch vergleichen würde, auch wenn, also natürlich eigentlich anders, aber im Grunde Schließmuskel, so dass die dritte Band, die man eigentlich in diesem Kontext nennen muss, von den Charakteren her, so wie ihr halt einfach so Charakter seid, war es dann halt einfach wirklich irgendwo vorbei oder brodelt das immer noch so wie der Vulkan unter La Palma?
Jochen, du hast völlig recht. Also wir haben auch immer gesagt, wir wollen keine alten, fetten Fürze werden. Also dieser Hochgeschwindigkeits-Punkrock ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Und das ging auch irgendwann an unsere körperlichen Grenzen, auch der Bierkonsum. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also eigentlich war das Ende von Schließmuskel nochmal der letzte Versuch, nochmal im bürgerlichen Leben irgendwie reinzukommen. Unser Vater hat es ja immer schon vorgeworfen, dass die alle am Randstreifen auf uns, an uns vorbeiziehen, beruflich und so. Und das stimmt
ja. Die ihr jetzt noch Waltis nennt.
Ja, ne? Ja, die ihr Waltis nennt, die ziehen an euch vorbei und so weiter. Das hat natürlich irgendwie gesessen.
Waltis? Was sind Waltis?
Waltis sind so Bauern,
mit
Hornbrille. So bebrillte, so Typen, wie wir jetzt sind ungefähr.
So Jerks.
So Jerks irgendwie. Und ich habe in 90er Jahren habe ich angefangen, bei Viva zu arbeiten als Sprecher, irgendwann bei Viva 1 und Viva 2. Ich war so immer ganz nah dran an diesem kulturellen Leben und habe dann natürlich auch als Filmautor und Reporter beim WDR begonnen. Aber was mir auch geholfen hat, beim Fernsehen zu arbeiten, sowohl als Autor als auch als Reporter, war, dass ich natürlich wusste, was wirkliche künstlerische Verwirklichung bedeutet. Im Vielklang, im Preußenton oder da in Hildesheim Platten aufzunehmen, ist natürlich ungleich geiler, als irgendeinen Beitrag zu machen über die Gaspreise in Hückeswagen. Ohne jetzt Hückeswagen was zu wollen. Ich mag Hückeswagen sehr gerne. Und ich mag auch die Sternstand der Belanglosigkeit. Da bin ich ein großer Freund von. Aber es macht viel mehr Spaß, eine zweite Stimme bei Gestrandet auf dem Mond zu singen, als irgendwo zu stehen und über die Probleme in Kitas oder bei Energieversorgern zu parlieren. Ohne dass ich dem Ganzen die Relevanz absprechen will. Aber die Arbeit mit Schließmuskel hat mir immer eine gewisse Distanz zu meinem Berufsgenre auch ermöglicht. Also ich konnte mich immer zurückziehen und sagen, Rock'n'Roll ist schon irgendwie geiler. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir müssen jetzt versuchen, einigermaßen ohne die Musik über die Runden zu kommen, weil es war irgendwann eine Entweder-Oder-Frage. Und es hatte auch sicherlich damit zu tun, dass wir sonst zu viel gesoffen hätten. So wären wir vielleicht wirklich, das wäre wirklich dann der Abstieg in den Ruhm geworden.
Ja, aber ich finde auch, eine Band sollte irgendwo weiterhin auch interessante Songs zu Wege bringen und dann nur noch als Oldie-Kapelle durch die Gegend zu eiern. Das war für mich auch überhaupt nicht reizvoll.
Ich bin dann hingegangen und habe dann Gitarre spielen gelernt, als Schließmuskel geil war. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, 100 Songs drauf von irgendwelchen Bands, die ich geil finde, von Dead Kennedys bis Foo Fighters, Sachen, die ich niemals spielen konnte auf der Gitarre. Habe mir Gitarren gekauft, Verstärker und ich habe natürlich tierisch darunter gelitten, nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Aber ich bin halt kein Mucker. Ich kann nicht sagen, ich jam jetzt mal irgendwo mit irgendwelchen Bluesern. Ich kann nur mit meinen Jungs, genauso wie ich nur mit Typen Fußball spielen kann, die ich mag, kann ich auch jetzt nur mit Typen Musik machen, die ich irgendwie gut finde. Das ist für mich eben dieses, wie hast du das, Mailbounding oder wie auch
immer. Mailbonding, so ja.
Bonding,
Entschuldigung. Rumkumpeln. Aber rumkumpeln. Hast du aktuell tatsächlich, also von Schlafko und Zwackelmann weiß man sehr, hast du denn irgendwie eine Band?
Nee, ich habe für den WDR tatsächlich. Nee. Ja, ich spiele jeden Abend Gitarre. Ich kann jetzt mittlerweile auch Fingerpicking so ein bisschen und ich spiele wie ein Geisteskranker unten. Frag mal meine Nachbarn, die leiden da extrem drunter, was mir auch sehr leid tut. Und ich spiele viel mehr Gitarre vielleicht als früher und ich habe auch Songs auf Lager. Ich könnte sofort
aber nur für mit dem
Finger schnippen.
Nur für dich.
Nur für mich, aber ich könnte auch für Schließmuskel sofort, ich habe so viele Sachen jetzt im Petto, sofort eine Langspielplatte füllen. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Aber ich glaube, das ist
Fishing for Record Contract, was du da gerade betreibst. Schau mal, was passiert nach diesem.
Wer will uns denn contracten? Aber das wäre alles machbar. Ich glaube auch, dass der Schlafke jetzt auch froh ist, dass er mich endlich von Hacken hat und sich da musikalisch selber verwirklichen kann. Und das ist auch gut so.
Ich würde jetzt, bevor wir gleich nochmal über Schlafke und sein Buch und seine Platte reden, mit dir nochmal reden. Rede mit Ede ist für viele alte Fans und alte Freunde von dir, glaube ich, schon so ein Highlight. Im WDR gibt es die Aktuelle Stunde, das sind die Lokalfenster, beziehungsweise nein, die Lokalzeit so und so. Immer zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr kann man auch irgendwo wahrscheinlich im Internet gucken, wer nicht aus NRW kommt. Und da gibt es so einen kleinen, eine Serie, ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Wochentag, Donnerstag immer, bin mir nicht sicher, Rede mit Ede. Und da ziehst du irgendwie hier, du warst doch, du standest auch tatsächlich, was ich unverschämt fand, du standest bei mir vorm Haus und hast hier nicht geklingelt. Unfassbar. Ich habe abends gesehen, hä, der stand doch hier in dem, auf dem Spielplatz bei mir vor der Tür und du hast nicht geklingelt. Hallo?
Echt nicht?
Nee, voll assi von dir. Aber okay, ich gehe mal drüber hinweg, locker. Bin natürlich jetzt ein bisschen angefressen, ja, aber siehst du, was du davon hast? Ja, ja. Auf jeden Fall rede mit Ede, wo du dann mit einem Kameramann irgendwo über die Dörfer ziehst und bei irgendwelchen Leuten an der Tür klingelst und sie den bescheuertsten Scheiß irgendwie fragst. Nein, total smart natürlich so. Darf ich mal ihre Gartenzwergsammlung sehen und sowas? Und du gehst total fair und nett mit den Leuten um, aber gleichzeitig, ich sehe halt immer den Typen von Schließmuskel, wo ich mir denke, so.
Schalk im Nacken.
Der Schalk im Nacken. Ist Rede mit Ede so die Restausläufer des Schließmuskelhochdruckgebietes, das bis in die Gegenwart herüberwabert?
Also erstmal ist das total schade, dass ich bei dir nicht geschellt habe. Ich war einfach in geistiger Umnachtung. Wir sind manchmal, mein Kameramann Georg und ich, wir sind manchmal in so einem Tunnel drin. Das ist überhaupt keine böse Absicht. Sowas passiert uns oft, weil wir uns immer genau überlegen, was wir auch machen. Es wirkt zwar alles sehr improvisiert, aber es ist schon konzentriertes Arbeiten. Also war überhaupt keine böse Absicht. Wir holen es nach. Zu Rede mit Ede, das ist eigentlich so das kleinste Talkformat im europäischen Fernsehen. Das läuft ja in der Lokalzeit Bergisches Land, immer donnerstags. Und es ist tatsächlich so, das gibt es schon seit 10 Jahren. Die Leute, glaube ich, mögen es. Die kommen teilweise einfach auf die Straße, machen Selfies mit mir. Ich kann den Bürgermeister anrufen, sagen, hey, machen wir morgen was von Wuppertal oder so, der OB. Und dann kann das schon durchaus funzen und klappen und so. Und jetzt, ich bin C-Promi. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, ein C-Promi zu sein. Aber die Leute, viele Leute, glaube ich, schätzen und mögen das Format. Warum? Weil ich mit Lockerheit und Leichtigkeit an die Sache rangehe und Humor, die ich mir aber nicht selber verordne. Also was mich, und deswegen ist es eine Fortsetzung des Schließmuskelhochdruckgebiets, was mich schon immer total irritiert hat, ist dieser feierliche Ernst, den die Deutschen ausstrahlen. Also eine Humorlosigkeit, eine fahrlässige Ernsthaftigkeit, die dem Leben ja gar nicht gerecht wird. Also die Brüche, die Absurdität des Lebens, die Doppelbödigkeit, kannst du ja eigentlich nur über Humor skizzieren. Also das ist ja das Mittel, um das Leben zu beschreiben. Und Humor erleichtert, genauso wie es das Aufeinanderzugehen erleichtert. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen der Jesus der Lokalzeit. Ich gehe zu den Beladenen. Ich bin mal an Berliner Platz in Wuppertal gegangen und habe mich mit Drogensüchtigen unterhalten und da war Security dabei und so. Aber die haben sofort gemerkt, der eigentlich Gestörte bin ich. Also verstehst du, ich kann an einem Tag einen Wohnungslosen interviewen, am nächsten Tag den Bundespräsidenten. Ich scheiße auf Hierarchien. Das hat mich noch nie interessiert. Und das ist Schließmuskel.
Punk. Wir haben auch, das ist Punk.
Wir haben... Das ist Punk.
Aber dieser Humor hat ja auch immer irgendwo einen schlechten Ruf in Deutschland.
Ja.
Da muss man sehr aufpassen, deswegen ja auch Fun-Punk und so weiter. Wir wissen ja alle, wo das enden kann und so weiter. Ne? Und du wirst ja auch schnell nicht ernst genommen, wenn du Humor in deinen Texten hast oder so. Das erlebe ich ja mit Zwackelmann jetzt auch. Aber dabei hat mir der Humor auch in meinem Job, ich arbeite ja in einem offenen Jugendtreff, der hilft mir da auch immer ungemein. Immer so dumme Sprüche von früher. Und die Kinder, die denken sich auch, mein Gott, wo holt er diese Scheiße her? Aber ich glaube, dass das schon echt ganz, ganz wichtig ist im Umgang, dass das sehr hilfreich ist. Aber du bist auch ganz schnell, Ede, das kennst du ja auch, wenn du dann irgendwo wichtig sitzt und man muss immer aufpassen, dass die Leute einen dann vielleicht gar nicht ernst nehmen.
Da war letztens ein Typ, der hatte irgendwie Jesus-Latschen an und ein Hawaii-Hemd bei -10 Grad und einen Rehpinscher auf dem Arm. Habe ich irgendwo geschellt. Und der hat ein ganz lustiges Interview gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und irgendwann sagte der zu mir, er macht mal eben die Kamera aus. Meine Mutter ist sehr schwer krank und die ist totaler Fan von euch. Und kommt da mal hinten auf die Terrasse. Und da sind wir nach hinten gegangen. Ich glaube, es war im Bergischen Land. Ich meine, es war irgendwo, ist auch egal. Und dann sind wir zu dieser alten Dame, die bettlägerig war und ein künstliches Herz hatte, das dann neben ihrem Bett pumpte. Und wir haben uns zu ihr gesetzt, haben ihre Hand gehalten, haben Fotos gemacht, haben ihr zugehört, haben ein bisschen Stöfchen mit ihr geheult, so, weil das war, glaube ich, alles ein bisschen sehr bewegend. Und dann sind wir wieder gegangen. Und das ist Rede mit Ede, auch hinter den Kulissen. Also das ist eine Art von auf die Leute zugehen, nicht diese Barrieren wahrnehmen. Aber man darf es nicht inszenieren. Entweder ist das so oder das ist nicht so. Und diese Frau war einfach total witzig. Übrigens war da der Humor, war der Humor da auch eine Art von Türöffner. Beidseitig. Sie hat ja auch irgendwie einen blöden Witz gemacht, als wir reinkamen, trotz ihrer misslichen Situation.
Ich denke, was deine Art von Berichterstattung auszeichnet, ist eben dieses, man kann mit Leuten lachen und man kann über Leute lachen.
Über sie.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist etwas, was ich total verachte, wenn Menschen sich so über andere erheben und über sie lachen. Mit so einem hässlichen, ich bin besser und cooler als ihr, über sie lacht und nicht mit den Leuten lachen. Und das ist so ein ganz gewaltiger Unterschied, den auch viele so Comedians irgendwie nicht hinbekommen, wo du merkst, so, wenn dann wieder Witze über Veganer gemacht werden oder sonst was, du merkst, das ist einfach nur dieses Beifallheischende. Und da sind wir vielleicht wieder bei diesen Dorfprolls am Baum bei euch im Dorf. Wenn man einfach, wenn es darum geht, so ein Humor mit dem Ziel der Vernichtung des anderen, anstatt ein Humor mit dem Ziel, dem anderen eigentlich direkt danach, um sich danach im Arm zu legen.
Bei mir ist das dann ja oft so, dass ich dann Humor über mich, ne, also ich erzähle ja, ist ja mein Buch auch, viele Stoffelgeschichten, wo ich selber jetzt auch nicht so gut bei wegkomme. Ne? Manche haben ja auch gesagt, auch aus der Punk-Szene, sagen, ey, hast du echt ganz schön blank gezogen in deinem Buch und so, das hätte ich mich nicht getraut. Das ist, für mich kam das gar nicht anders in Frage. Ich musste das so machen und ich finde das irgendwann auch besser, wenn man über sich selber vielleicht einmal als Idioten hinstellt als andere. Ne?
Punkrock heißt doch, dass man mit drei Akkorden Rockstar ist, sein eigener Rockstar. Dass man kein Könner sein muss. Mein Vater hat immer dieses Panier vor sich hergetragen, diese Kulturhybris. Ja, es musste also unter Heinrich Heine und unter Brahms ging es nicht. Ja?
Schubert,
ja. Und dann stand er dann da mit seiner Polo Rotwein und sagte dann, wenn dann die späten Streichquartette liefen, hat er dann gesagt, und ihr begreift es nicht. Und da habe ich mir gedacht, genau so möchte ich nie werden. Ich möchte auch auf jemanden zugehen können, der gerne die späten Streichquartette von Heino hört. Oder von was auch immer.
Jetzt nicht unbedingt.
Ich finde, ich habe letztens schon eine Frau getroffen, die hat Heino-Platten gesammelt. Die war fürchterlich charmant. Ich bin auch kein Heino-Fan. Aber als ich diese Masse an Heino-Platten gesehen habe bei Rede, war ich schon wieder irgendwie beeindruckt. Ich will ja nur sagen, es geht ja auch gar nicht immer ums Bewerten. Weißt du, Schließmuskel war beobachten und jetzt im Beruf muss man immer bewerten. Also ich finde, jedem, der auf andere herabschaut, der sollte sich mal wieder eine Zeit gönnen, um mal wieder zu beobachten, aufzudanken. Beobachten ist manchmal viel wichtiger als beurteilen.
Urteilen. Ja, und vor allem auch nicht immer sofort seine Meinung kundtun. Das interessiert oft einfach keinen. Ne? Also dieses im Internet, ich finde das so auch jetzt, wenn du eine neue Platte rausbringst, dann musst du immer, dann kommt wieder irgendein Idiot, kommt wieder um die Ecke und schreibt irgendeinen Quatsch. Heute zum Beispiel dieses Video, wunderschön, da hat da einer drunter geschrieben, dass er es nicht toll findet, dass wir das Z benutzen, also auf den russischen Panzern.
Ja,
ich sage, Entschuldigung, das ist dieses Z, das benutzen wir mit Zwackelmann schon seit 20 Jahren irgendwie. Zwackelmann gibt es ja auch schon seit fast 20 Jahren. Und wie konnten wir ahnen, dass das jetzt in so einen schrecklichen Kontext kommt, dieses Z? Ne? Also jetzt da fragt man sich auch,
jetzt hängst du genauso in den
Tag irgendwie erstmal heute Morgen versaut, weil ich dachte, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Scheiß? Ich habe darauf auch nett geschrieben, er hat das auch eingesehen und hat sich auch entschuldigt dafür irgendwie, ne? Aber das sind so Sachen, wo man sich manchmal fragt, ey, boah, was ist mit den Menschen los? Und gerade Corona und auch jetzt der Krieg und so weiter, die Leute werden immer bekloppter. Wir natürlich auch, aber irgendwie, das ist diese Empörtheit ewig, schrecklich.
Und ganz, also was ich auch wirklich, ich finde schon Leute, die ständig zum Beispiel ihre Essensbilder irgendwie in sozialen Medien verbreiten, da darf ich jetzt, glaube ich, mal eine Lanze brechen, dass ich das auch schon ein bisschen albern finde. Aber davon abgesehen jetzt mit dem Z, da hängt ja genauso in der Scheiße wie KISS damals, weißt du? Damals auch, die hatten noch das Doppel-S und dann wurden die mit den SS-Runen konfrontiert. Und ich glaube, einer von denen oder mehrere sind auch jüdischstämmig oder jüdischen Glaubens und mussten sich dann da rechtfertigen. Es kann manchmal sein, dass Dinge plötzlich eine geschichtliche Wendung nehmen und da hängst du plötzlich drin. Das Z benutzt du seit Jahren.
Und ich meine aber mit so als Beispiel, ich habe das mal erlebt, da habe ich einen Sonnenuntergang gepostet, da hat mir einer drunter geschrieben, ah, das sieht aus wie ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe echt einfach nur einen Sonnenuntergang hier gepostet. Das ist so schrecklich.
Die Leute, ne? Die Leute. Also ohne die Leute wäre das Leben so viel einfacher und schöner. Hm.
Die Leute wollen, dass was passiert. Nur die Leute wollen nicht uns.
Das wollen sie nicht.
Woher kommt es, wenn ich das mal so abschließend fragen darf, dass für dich, Schlafke, irgendwie die Musik wirklich weiterhin so eine wichtige Rolle gespielt hat und du dabei geblieben bist und dein Bruder gleichzeitig so diesen Ausstieg gemacht hat?
Ich weiß nicht, ich habe meinen Job auch immer eher so als, ja, als Nebensache empfunden. Und ich weiß nicht, ich wollte mich immer irgendwie weiter ausdrücken. Ich habe, ob das bei mir auch sicherlich, das hängt auch damit zusammen, dass ich mich irgendwie, dass das für mich eine gewisse Therapie ist, was ich da betreibe. Und ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu Ede, sitze ich noch lieber irgendwie alleine vor meinem Computer und schreibe irgendwas. Jedes einer, der will rausgehen und will Leute treffen. Ich kann besser irgendwie alleine im stillen Kämmerlein vor mich hin irgendwas kreieren und so und da auch tagelang dran rumarbeiten, was natürlich auch zu Lasten meiner Mitmenschen geht. Und das will ich dann natürlich auch irgendwann nach draußen tragen, diesen Schwachsinn, den ich mir da ausdenke, ob das ein Buch ist oder wie jetzt die neue CD und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch, ich habe noch wirklich ein schlechteres Selbstbewusstsein als Ede. Vielleicht muss ich das auch immer noch aufpolieren. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ede, hast du eine Ahnung?
Noch schlechteres Selbstbewusstsein. Ja, ich bin auch nicht mehr ich bin auch nicht mehr die Person, die so viel rausgeht. Und ich habe inzwischen auch gemerkt, wie schön es ist, auch für sich zu sein und sich zurückzuziehen. Also dieses Extrovertierte habe ich eigentlich gar nicht mehr so. Also zum Beispiel dieses Gefallen wollen. Das ist ja auch was Wunderbares, wenn man älter wird. Joachim, du nickst, du kennst das auch, wenn man in einem bestimmten Alter, du bist ja gerade erst 40, du kennst das auch, wenn man nicht gefallen will, gefallen muss, sondern wenn man, also da gehört ja ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis dazu. Man kann sich ja nur auf sich selbst beziehen, wenn man weiß, wer man ist. Und das ist natürlich auch ein Privileg des Alters. Übrigens, in unserer Generation, wir haben da sehr lange für gebraucht. Das ist ganz typisch für die Babyboomer, dass wir lange auf der Weide waren und dann langsam erst ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und was mir auch im Nachgang immer wieder aufgefallen ist, wie prophetisch eigentlich Punkmusik, die Punkkultur war. Wenn du dir die Cover, die Texte, die politische Ausrichtung der 80er und frühen 90er Jahre ansiehst, wenn du dir vor allen Dingen Dead Kennedys auch anguckst und dann die politischen Entwicklungen, was da prophetisch vorweggenommen wurde, was man wirklich heute noch bewundern muss, was da eigentlich an Energie und auch an Weitsicht vermittelt wurde, da kann ich sagen, welche Jugendbewegung hat das denn eigentlich geleistet? Also ich finde, da ist doch unsere Punk-Bilanz gar nicht so schlecht.
Ich würde vielleicht einfach mal abschließend subsumieren, dass die analytische Schärfe und Kompetenz etwa in der Deutsch-Rap-Kultur vielleicht, was diesen Teil des Lebens betrifft, weniger scharf ist. Vielleicht sind die besser in irgendwelchen sozialen Kontexten, die eher sich schwierig gestalten, da vielleicht eine Aussage zu treffen. Aber ich denke, Punk hat, was so die Weltsicht und auch generell die Politik betrifft, vielleicht einfach eine größere Analysekraft bewiesen.
Als wir uns getroffen haben für eine Rede mit Ede Folge, da hab ich doch auch gemerkt, dass wir einen ganz anderen Zugang zueinander oder auf die Welt haben, also unsere Weltsicht ist ja geprägt durch diese Jugendkultur, eine ganz andere, die ich mit anderen Leuten habe, die anders soziokulturell geprägt wurden. Also das ist, es gibt so viele Begriffe, so viele Labels, so viele Anspielungen und so weiter. Mir fallen jetzt die Fachbegriffe alle nicht ein, gleich erstmal wieder, wenn alles vorbei ist. Aber du weißt, was ich meine, Joachim. Und das verbinde ich mit vielen Menschen, die aus der Szene kommen. Oft übrigens auch Leute, die in den Medien durchaus erfolgreich waren, ganz anders als ich, die ja so in die Institution reingegangen sind und mit denen man sich heute noch ganz wunderbar austauschen kann.
Aber das habe ich in meinem Job auch als Sozialpädagoge, wenn ich da in den Arbeitskreisen sitze, da sind immer irgendwelche alten Punkrocker, auf die man trifft und zu denen hat man natürlich immer direkt ein anderes Verhältnis irgendwo.
Die haben auch immer irgendwo ein Bier.
Ja, das stimmt.
Letzten Endes sind wir dann doch alles irgendwie Veteranen, um jetzt diesen Begriff nochmal zu strapazieren. Es war mir ein großer Spaß, dass ich mit euch beiden hier parlieren durfte. Wir haben doch immer wieder mal erstaunliches Terrain ergründet. Ich danke auch vielmals, dass ihr zu Gast wart. Und hey, mal schauen, wen wir nächste Woche im Ox-Podcast haben. Danke auch an euch beiden. Und Schlafke, dein Buch kann man lesen und deine Platte kann man kaufen. Und Ede, einfach mal im Internet über Rede mit Ede bei der Lokalzeit Bergisch Land, die aus Wuppertal gesendet wird, mal reinschauen. Ich danke euch beiden.
Gerne. Wir danken dir und die Podcasts, die du machst, sind Pflichtlektüre.
Dankeschön und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.